Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht es heute um ultraempfindliche Messfühler, die dank Quantentechnologie die Diagnose und Behandlung von Epilepsie verbessern könnten. Außerdem berichten wir über den erneuten Vormarsch des Usutu-Virus in Deutschland. Für Menschen ist das zum Glück harmlos, für Amseln aber tödlich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst schauen wir in die Arktis, wo der Klimawandel die Durchschnittstemperaturen ja schneller steigen lässt als irgendwo sonst auf unserem Planeten. Den riesigen Nadelwäldern im hohen Norden bekommt das leider gar nicht. Weil es wärmer und trockener wird, fangen die immer öfter Feuer. Besonders heftig waren die Waldbrände letztes Jahr in Kanada. Im Fachmagazin Nature beschreiben Forscher heute, wie viele Treibhausgase dabei in die Luft gepustet wurden. Details von Monika Seinsche.
Fast 7000 Waldbrände loderten vom Frühling 2023 bis weit in den Herbst hinein in Kanada. Die gewaltigen Rauchfahnen zogen Tausende von Kilometern weit. Selbst in Norwegen roch die Luft noch nach Feuer. Und in New York war es so extrem, dass sich die Sonne verdunkelte und der Bürgermeister vor Aufenthalten im Freien warnen musste. Brendan Byrne vom NASA Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien hat nun mit einem internationalen Forschungsteam Satellitendaten aus dieser Zeit ausgewertet. Dabei schaute er sich nicht direkt das Treibhausgas Kohlendioxid an, sondern konzentrierte sich auf die Kohlenmonoxid-Emissionen.
Das haben wir gemacht, weil Kohlendioxid aus sehr vielen verschiedenen Quellen stammen kann und von verschiedenen Senken aufgenommen wird. Feuer emittieren natürlich Kohlendioxid, aber Pflanzen nehmen es zum Beispiel auch wieder auf, wenn sie wachsen. Bei Kohlenmonoxid dagegen ist das Bild eindeutiger. Denn Kohlenmonoxid gelangt fast nur durch Feuer in die Luft. Außerdem sind die Kohlenmonoxidmessungen per Satellit wesentlich genauer als die Kohlendioxidmessungen.
Den Untersuchungen zufolge gelangten allein durch die kanadischen Waldbrände mehr als 600 Megatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre. Das ist fast so viel wie die gesamten Kohlenstoffemissionen Indiens im Jahr 2023 und mehr als fast alle anderen Industrienationen emittiert haben, mit Ausnahme Chinas und der USA.
Das zweite Ergebnis unserer Studie war, dass diese beispiellos hohen Emissionen durch die Waldbrände mit einer ebenso beispiellosen Hitze und Trockenheit einhergingen. 2023 war das trockenste und heißeste Jahr für die kanadischen Wälder seit Beginn der Aufzeichnungen vor 44 Jahren. Und das dritte Ergebnis unserer Studie ist, auch wenn die Temperaturen 2023 so hoch waren wie nie zuvor, werden sie den Klimaprojektionen zufolge im Jahr 2050 zu den normalen Sommertemperaturen in Kanada geworden sein.
James McCarthy war nicht an der Studie beteiligt. Der Kohlenstoffforscher vom World Resources Institute in Washington D.C. hat aber vor einigen Wochen eine Arbeit veröffentlicht, in der er ebenfalls die Kohlenstoffemissionen der kanadischen Waldbrände untersucht hat. Er kommt mit ganz anderen Methoden zu ähnlichen Ergebnissen wie Brendan Byrne.
Ich finde diese aktuelle Studie sehr interessant. Mir gefällt besonders, dass die Autoren auch die Auswirkungen von Temperatur und Niederschlag auf die Kohlenstoffemissionen durch die Waldbrände untersucht haben. Denn dadurch wird deutlich, welche Waldbrandemissionen künftig auf uns zukommen können.
Stefan Dörr leitet das Zentrum für Waldbrandforschung an der Universität im britischen Swansea. Auch er war nicht an der aktuellen Studie beteiligt. Ihn beunruhigen die Ergebnisse von Brendan Byrne vor allem deshalb, weil die Wälder im hohen Norden von enormer Bedeutung für den globalen Klimaschutz sind.
Man weiß ja schon lange, dass die borealen Wälder, Sibirien, Kanada, dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird. Die sind also Net Carbon Sinks. Das heißt, das Carbondioxid wird aus der Atmosphäre entzogen, kommt in die Pflanzen und auf lange Sicht wird es dann sozusagen abgelagert in Torfböden vor allem. Aber jetzt ist auf einmal natürlich so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gegangen, das wird sehr lange dauern, bis das wieder sozusagen eingelagert wird. Und die Frage ist schon, wird es überhaupt passieren?
Denn die Wälder sind durch die Feuer massiv gestört. Viel stärker, als das bei bisherigen Feuern der Fall war.
Was erstaunlich war, und wir haben das selber untersucht vor Ort, wie tief die Brände in den Boden reingebrannt haben. Der ganze Kohlenstoff, der im Boden über Jahrhunderte und Jahrtausende letztendlich sich angelagert hat, da ist viel von dem in die Atmosphäre gegangen. Und es dauert sehr, sehr lange, bis das eben wieder sich erneuert, bis es wieder als Torf sozusagen entsteht. Und wenn jetzt die Brände in Zukunft noch öfter stattfinden oder noch größere Flächen brennen, wovon wir alle ausgehen, dann wird es eben immer schwieriger, dass sich da über längere Zeit Kohlenstoff im Boden anlagert.
Dadurch könnten die borealen Wälder der Nordhalbkugel von gigantischen Kohlenstoffsenken zu großen Kohlenstoffquellen werden und so den Klimawandel noch weiter verstärken.
Die Waldbrände im vergangenen Jahr in Kanada haben die CO2-Emissionen dort in die Höhe schießen lassen und global wohl langfristige Folgen. Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Usutu. Wenn Sie ein Vogelfreund sind, dann klingelt da sicher was bei Ihnen. Denn Usutu, so heißt das Vogelvirus, das 2018 massenhaft Amseln in Deutschland dahingerafft hat. Infizierte Vögel wirken desorientiert und verenden dann qualvoll. Und so wie die Zeichen stehen, könnte sich so ein Amselsterben wie 2018 jetzt wiederholen. Denn nachdem das Usutu-Virus jahrelang kein Thema mehr war, ist es jetzt wieder auf dem Vormarsch, wie die zuständige Untersuchungsstelle in Hamburg kürzlich vermeldet hat. Details von Joachim Budde.
Am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg wird der Platz in den Gefrierschränken knapp.
Die Kühltruhen füllen sich aktuell massiv. Wir bekommen zurzeit jeden Tag so 30 bis 40 Vögel zugeschickt, größtenteils Amseln. Und dieses Jahr haben wir jetzt Stand aktuell schon 250 Vögel zugeschickt bekommen. Und wenn das so weitergeht, werden das halt wieder sehr massive Zahlen.
Renke Lüken deutet die vielen toten Amseln als Zeichen dafür, dass das Usutu-Virus aktiver ist als in den letzten Jahren. Der Forscher leitet die Arbeitsgruppe, die sich am BNI um das Monitoring des Erregers kümmert. Knapp 70 Vögel hat sein Team bereits auf Usutu und auf das nahe verwandte Westnil-Virus untersucht. In einem guten Dutzend fanden die Forschenden Usutu-Viren. Stechmücken wie die nördliche Hausmücke Culex pipiens übertragen die Erreger.
Diese Stechmücken sind europaweit die wichtigsten Vektoren für das Usutu- und Westnil-Virus und brüten bei uns in eigentlich jeder Regentonne. Es gibt halt sehr, sehr viele Stechmücken deutschlandweit. In den letzten Wochen waren die Temperaturen teilweise auch sehr hoch, insbesondere in Süddeutschland, aber auch in Norddeutschland streckenweise. Und das hat entsprechend Virusaktivität stark begünstigt.
Aus Niedersachsen sowie Bayern und Baden-Württemberg kommen aktuell besonders viele Meldungen über kranke Vögel. Infizierte Tiere zeigen typische Symptome, sagt Marco Sommerfeld, Referent für Vogelschutz beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland.
Die Vögel, die jetzt im Garten sitzen und insbesondere ein apathisches Verhalten haben, die sich so um die eigene Achse drehen, die dann irgendwie so auf die Seite kippen, die dann so komische Laute von sich geben und sie kriegen dann so Krämpfe und zittern so. Aus Erfahrung handelt es sich meistens dann schon um die Endphase und der Vogel wird dann eigentlich in den nächsten 3 bis 4, 5, 6 Stunden dann leider verenden.
Das Usutu-Virus ist seit 2011 in Deutschland. Zuletzt gab es 2018 einen großen Ausbruch. Damals starben viele Amseln, aber auch andere Arten an dem Erreger. Die Nachwirkungen auf die Amselpopulation seien bis heute zu spüren.
Da hatten wir dann einen Rückgang im Vergleich der letzten 10 Jahre um etwa 40%. Und der hat sich seitdem eigentlich nicht wieder kompensiert.
Was ein neuerlicher Ausbruch für die Amselpopulation bedeuten würde, dazu möchte Sommerfeld noch nichts sagen.
Da warte ich jetzt erstmal noch die Zahlen ab. Aber dadurch, dass wir schon eine Infektionswelle hatten, hoffe ich natürlich, dass durch die Herdenimmunität, dass dann doch einige Vögel immun sind.
Culex pipiens Mücken können auch Menschen mit einem der Viren infizieren. Beim Usutu-Virus sind schwere Verläufe selten. Bei Menschen, die sich mit dem Westnil-Virus infizieren, kommt es dagegen häufiger zu Komplikationen, bis hin zu einer Hirnentzündung. Das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit hat auch in diesem Jahr wieder Westnil-Viren registriert. Offenbar breitet sich der Erreger von Ostdeutschland weiter nach Westen aus. Das Robert-Koch-Institut teilt auf Anfrage mit, die Zahl der Fälle bei Menschen sei im laufenden Jahr nicht auffällig.
Joachim Budde mit einem Update zum Usutu- und Westnil-Virus, das Stechmücken in Deutschland übertragen können. Und hoffen wir mal, dass Usutu den Amseln hierzulande nicht wieder so zusetzt wie schon 2018. Die C14-Methode ist das Standardwerkzeug der Archäologen, um das Alter von Fundstücken aus grauer Vorzeit zu bestimmen. Neben der Radiokarbon-Methode können aber auch Baumringe helfen, historische Objekte präzise zu datieren. Auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Archäologie, diese Woche in Rom, war jetzt zu hören, die Kombination beider Verfahren könnte die C14-Methode revolutionieren. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Michael Stang hier bei mir im Studio, wenn Forscher eine Revolution ausrufen. Michael, sind wir als Wissenschaftsjournalisten ja immer besonders skeptisch. Worum geht es in diesem Fall genau?
Ja, man muss wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Also hier geht es jetzt um ein Projekt von Charlotte Pearson von der Universität von Arizona in Tucson. Sie ist Radiokarbon- und Baumringforscherin. Also kombiniert tatsächlich damit diese beiden spannenden Gebiete, um herauszukriegen, wie alt etwas ist. Denn das Alter archäologischer Funde, das muss irgendwie bestimmt werden. Und das wird in der Regel mithilfe des Anteils des Kohlenstoffisotops C14 gemessen. Kurze Erklärung, das nehmen ja Pflanzen zu Lebzeiten auf. Und wenn die Pflanze stirbt, also ein Baum gefällt wird, dann gibt es einen Aufnahmestopp. Und dieser leicht radioaktive Kohlenstoff, der zerfällt, er besitzt eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. Nach dieser Zeitspanne ist also nur noch halb so viel Material übrig. Und die Menge des C14, was noch vorhanden ist, in einem Fund, verrät daher also, wann dieser Baum gestorben ist.
Also diese bekannte C14-Methode liefert dann sozusagen eine grobe Hausnummer. Und durch zusätzliche Analyse der Baumringe kann man dann bestimmte Ereignisse noch viel genauer datieren. Oder wie ist das?
Im Prinzip ja, das ist die Idee dahinter. Man muss jetzt erstmal nur mal wissen, wo man sich denn grob, wenn man sich die Baumringe anschaut, in der Zeit befindet. Also ob jetzt ein Baum aus dem 6., 12. oder 16. Jahrhundert stammt. Dafür gibt es dann diese sogenannte Dendrochronologie. Da gibt es weltweit große Labore, die ganze durchgehende Baumringkalender erstellen, die wirklich lange Zeiträume abdecken. Etwa hier an der Universität zu Köln gibt es auch so ein Labor. Und diese Kalender, die reichen mittlerweile schon weit über 10.000 Jahre zurück. Und da kann man, wenn man jetzt ein Stück Holz irgendwo findet, meist recht einfach sagen, wann dieser Baum gewachsen ist, vielleicht auch gestorben ist, wenn man den letzten Ring noch mit drauf hat, dessen Holz dann für den Bau eines Hauses oder einer Brücke verwendet wurde. Und dadurch weiß man relativ genau, wann das Haus oder die Brücke frühestens gebaut worden sein kann. Aber das Problem ist hier, da gibt es auch häufig regionale Unterschiede und natürlich auch bei der C14-Messung gibt es deutliche Unsicherheiten.
Und das heißt, diese Kombination von C14-Datierung und Baumringanalysen, die könnte jetzt helfen, diese Unsicherheiten auszubügeln?
Genau, also am Institut von Charlotte Pearson gibt es das Projekt TimeLab. Dort versucht ihr Team, Chronologien mehrerer Regionen zu synchronisieren. Dazu werden etwa systematisch C14-Messungen direkt an einzelnen Baumringen gemacht, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Zeiten. Und es gibt erste Ergebnisse. Demnach können einige Radiokarbonproben genauer als je zuvor kalibriert werden, was wichtig ist, um auch große Abweichungen einzelner Messergebnisse zu minimieren.
Wie groß waren die Schwankungen denn bisher zwischen diesen Verfahren?
Das kann man im Einzelfall gar nicht so sagen, weil das ist von Region zu Region verschieden, weil die Bäume auch nicht überall gleichmäßig gewachsen sind. Es gibt Regionen, da gibt es Abweichungen von 70 Jahren. 70 Jahre klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn man ein paar tausend Jahre zurückgeht, aber ob was im Jahr 600 passiert ist oder 70 Jahre früher oder später, das macht schon wieder einen Unterschied. Ja. Hinzu kommt, dass es immer wieder globale Ergebnisse gab, die die Datierung verfälschen können, Naturkatastrophen etwa. Und jetzt in Rom auf der Tagung werden nun solche Änderungen bei kalibrierten Radiokarbondaten zwischen 2000 und 1400 vor Christus vorgestellt, die zeigen, wie einzelne C14-Jahre, die direkt an den Baumringen gemessen wurden, zur Verankerung bestimmter archäologischer Aufzeichnungen verwendet werden können.
Wenn ich es recht verstehe, geht es also um eine einheitlich kalibrierte Klasse von Zeitstempeln, quasi um archäologische Funde besser datieren zu können. Funktioniert das denn schon?
Ja, zumindest besser als zuvor. Heißt es, absolute Sicherheit gibt es natürlich nie, denn bestimmte Holzbalken wurden wiederverwendet. Das ist der sogenannte Altholz-Effekt. Deswegen müssen manchmal auch mehrere Messungen an einem Fundort gemacht werden. Aber das neue System ist wirklich ein großer Ansatz, diese klassische Datierung präziser zu machen, C14. Ob man da wirklich von einer Revolution spricht, wie es im Vortrag mit dem Fragezeichen angegeben ist, das bleibt abzuwarten.
C14-Messungen an Baumringen könnten Radiokarbon-Datierung noch präziser machen. Infos und Einschätzungen dazu waren das von Michael Stang. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wenn jemand an Schlafstörungen leidet oder epileptische Anfälle hat, dann wird früher oder später neben einem EEG meist auch ein MEG gemacht. Ein Magnetenzephalogramm also. Weil die Hirnströme dabei nicht direkt gemessen werden, sondern über die winzigen Magnetfelder, die sie erzeugen, liefert das MEG noch genauere Einblicke in die Hirnaktivität. Allerdings ist die Technik so aufwendig, dass sie bislang praktisch nur in Forschungslabors zum Einsatz kommt. Neuartige Quantensensoren, vorgestellt auf dem Weltkongress für Metrologie diese Woche in Hamburg, die könnten das Diagnoseverfahren aber bald Standard werden lassen. Frank Rutelüschen berichtet.
Ob ein Gedanke, ein Geräusch oder ein Reflex, jedes Mal fließen winzige elektrische Ströme durch unser Gehirn. Und diese Ströme rufen ebenso winzige Magnetfelder hervor.
Diese Felder sind 100 Milliarden Mal kleiner als das Erdmagnetfeld. Also extrem klein, und es braucht schon die Effekte der Quantenphysik, um das überhaupt messen zu können.
Sagt Peter Krüger, Forscher an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB in Braunschweig. Hochempfindliche Quantensensoren, die Magnetfelder aufspüren und die Hirnaktivität berührungslos messen, gibt es bereits. MEG, Magnetoenzephalographie, so heißt das Verfahren. Für die Hirnforschung ist es ein hilfreiches Werkzeug.
Man kann verstehen, wie das Hirn funktioniert, aber man kann auch bestimmte Krankheitszustände entdecken, in denen die Hirnaktivität anders ist, als sie in Abwesenheit dieser Krankheit wäre.
Es geht um Krankheiten wie Epilepsie und Schizophrenie, Alzheimer und Parkinson. Die bisherigen MEG-Sensoren, sogenannte SCRIDs, funktionieren zwar gut, aber...
Der große Nachteil ist eben, dass es nur bei sehr kalten Temperaturen funktioniert und niemand möchte flüssiges Helium bei nur 4 Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt direkt an seinem Kopf haben.
4 Grad Kelvin, das sind minus 269 Grad Celsius. Außerdem sind die Geräte teuer, weshalb es in Deutschland nur etwa 250 davon gibt. Sie dienen vor allem der Forschung. Für Routineuntersuchungen sei die Technik noch zu aufwendig, meint Krüger. Das könnte sich mit einer neuen Generation von MEG-Sensoren ändern, denn die hätte einen großen Vorteil.
Das ist viel einfacher, weil das bei Raumtemperatur funktioniert. Es ist eben durch die Abwesenheit von diesen sehr kalten Umgebungen sehr viel einfacher und handhabbarer.
Die neuen Sensoren lassen sich in einen Helm integrieren, den die Menschen zur Untersuchung aufsetzen. Jeder Einzelsensor besteht aus einer Art Kapsel, gefüllt mit etwas Gas. In diese Kapsel leuchtet ein Laser hinein. Die Gasatome reagieren darauf mit einem Leuchten. Dieses Leuchten verrät dann, wie groß das untersuchte Hirnmagnetfeld ist. Das Prinzip funktioniert. Erste Sensoren gibt es auch schon zu kaufen. Um sie fit zu machen für den Routineeinsatz im Krankenhaus, hat die PTB nun gemeinsam mit der Charité Berlin ein Projekt initiiert, ein neues MEG-Zentrum auf dem Klinikgelände der Charité.
Wir arbeiten im Moment an Systemen, die ungefähr 100 solche Sensoren miteinander in Verbindung bringen. Es soll schon eine Einrichtung werden, die so eine Art Pilotprojekt sein soll für eine Art von Einrichtung, wie sie auch an anderen Krankenhäusern später mal stehen könnte.
Beispielsweise wollen die Fachleute genauer als bisher herausfinden, welche Hirnareale bei einem epileptischen Anfall aktiv werden. Eine wichtige Information, sollte in schweren Fällen eine Operation nötig sein, sagt der medizinische Projektleiter Peter Uhlhaas von der Charité Universitätsmedizin.
Man möchte natürlich nur die Hirnareale entfernen oder die Bereiche, die an der Entstehung der epileptischen Herde beteiligt sind, und man möchte natürlich möglichst wenig Funktionseinschränkungen hervorrufen. Deshalb ist es also ganz wichtig, dass man also sehr genau die epileptischen Herde quasi lokalisiert. Und das ist also mit herkömmlichen Methoden, zum Beispiel mit EEG, eher etwas schwieriger.
Eine weitere Anwendung könnten bessere Diagnosemöglichkeiten für bestimmte neurologische Erkrankungen sein.
Hier geht es zum Beispiel um die Fragestellung, ob wir zum Beispiel eine Psychose oder auch eine parkinsonische Erkrankung im Frühstadium schon bereits detektieren können, um dann zum Beispiel auch schon früher zu intervenieren und den Krankheitsverlauf zu verbessern.
Doch bis das neue MEG-Verfahren routinemäßig in die Kliniken kommt, dürfte es noch dauern. Zum einen, sagt Peter Krüger, ist die technische Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
Im Moment ist es immer noch so, dass ein Quantenphysiker typischerweise dabei sein muss, wenn man so etwas betreibt.
Und zum anderen muss die Methode noch das Zulassungsverfahren durchlaufen, mitsamt klinischer Studien. Und die brauchen nun mal ihre Zeit, meint Peter Uhlhaas von der Charité.
Aber ich denke schon, dass das eine realistische Perspektive ist, dass man zum Beispiel diese Technologie gerade für die Epilepsie-Diagnostik in den nächsten, sagen wir mal, circa 5 Jahren vielleicht auch breitflächiger anwenden könnte.
Frank Grotelüschen über Fortschritte bei der Magnetenzephalographie, vorgestellt auf dem Weltkongress für Metrologie in Hamburg. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen. Heute vorne mit Magdalena Schmude.
KI-Sprachmodelle reagieren rassistisch auf Sprache. Modelle wie GPT-4 beurteilen Personen, die afroamerikanisches Englisch sprechen, deutlich häufiger als dumm, ignorant, dreckig oder faul als US-Amerikaner, die keinen Akzent haben. Das haben Versuche von Forschenden am Allen-Institut für Künstliche Intelligenz in Seattle gezeigt. Die Modelle wurden dafür mit kurzen Texten gefüttert, die entweder afroamerikanisches Englisch oder Standard
nordamerikanisches Englisch enthielten. Anschließend sollten sie entscheiden, welche Beschreibung zu den jeweiligen Personen passt. Dabei wurden rassistische Stereotypen deutlich, die zum Teil stärker waren als bei ähnlichen Versuchen mit menschlichen Testpersonen in den 1940er Jahren. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin Nature erschienen. Viele Sprachmodelle werden bereits darauf trainiert, keine Annahmen auf der Grundlage von Herkunft oder Hautfarbe zu machen. Das allein reicht aber nicht aus, solange sie noch rassistisch auf Unterschiede bei der Sprache reagieren, so das Fazit der Studienautoren.
Ein größeres Gehirn altert schneller.
Die Hirnregionen, die beim Menschen im Verlauf der Evolution am stärksten gewachsen sind und unser Gehirn so leistungsfähig machen, schrumpfen mit zunehmendem Alter besonders schnell. Dabei nehmen die Anzahl der Nervenzellen sowie die der Nervenverbindungen ab und die Rechenleistung geht zurück. Ein Forschungsteam aus Jülich und Düsseldorf konnte zeigen, dass uns das von Menschenaffen wie Schimpansen unterscheidet. Deren Gehirne sind deutlich kleiner und altern gleichmäßiger. Besonders schnell altert beim Menschen außerdem der orbifrontale Kortex, der für Entscheidungen zuständig ist, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances.
Mitteldickes Papier ist am schärfsten.
Papier mit einer Stärke von 65 Mikrometern, wie es für Zeitungen oder als Druckerpapier verwendet wird, schneidet am besten und führt damit am häufigsten zu Fingerverletzungen. Auch Post-its, gedruckte Zeitschriften oder Büropapier bergen ein größeres Risiko als zum Beispiel Foto- oder Seidenpapier. Woran das liegt, beschreibt ein Forschungsteam aus Dänemark im Fachjournal Physical Review E. Um in ein weiches Material wie die Fingerkuppe einzuschneiden, darf das Papier demnach nicht zu dünn sein, weil es dann dazu neigt, sich zu verformen. Bei dickerem Papier ist die Oberfläche dagegen zu groß, um scharf zu sein und verursacht eher Dellen. Auch der Winkel, in dem die Papierkante auf den Finger trifft, ist wichtig. Am gefährlichsten wird es, wenn das Papier leicht angewinkelt über die Oberfläche gezogen wird.
Die Falcon 9 Rakete von SpaceX muss erstmal am Boden bleiben.
Am Mittwoch war die wiederverwendbare erste Stufe einer Falcon 9 Rakete bei der Landung vor der Küste Floridas umgekippt und in Flammen aufgegangen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat daraufhin bis auf weiteres alle Starts dieses Raketentyps untersagt. Zuerst soll eine Untersuchung die Gründe für das Problem finden, um die Sicherheit bei zukünftigen Flügen zu gewährleisten. Die aktuelle Maßnahme könnte Folgen für mehrere geplante Weltraummissionen haben, darunter Polaris Dawn, bei der ebenfalls eine Falcon 9 Rakete eingesetzt werden soll.
Springschwänze katapultieren sich rückwärts aus der Gefahrenzone.
Der bunte Kugelspringer kann sich mit Hilfe einer sogenannten Schwanzgabel oder Furka am Hinterleib in die Luft katapultieren und so Fressfeinden entkommen. Dabei dreht sich das winzige, sechsbeinige Insekt innerhalb einer Sekunde mehr als 300 Mal um die eigene Achse, wie Wissenschaftler aus den USA herausgefunden haben. Ihre Versuche beschreiben sie im Fachmagazin Integrative Organismal Biology. Dabei zeigte sich, dass die Kugelspringer immer nur nach hinten springen und nie nach vorne.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 29. August. Kein Kometenstern für Udo Lindenberg. Im Lied Komet von Apache 207 und Udo Lindenberg taucht der Himmelskörper gleich zweimal am Himmel auf. Inzwischen gibt es den Kometen vermeintlich ein drittes Mal. Doch dabei wurden die Musiker aufs Glatteis geführt. Eine Firma hat einen Stern im Perseus Komet genannt. Im vergangenen Jahr erhielt Udo Lindenberg im Planetarium Hamburg das Zertifikat, virtuell überreicht vom zugeschalteten Ex-Astronauten Ulrich Walter. Astronomisch ist das Schriftstück völlig wertlos. Nur die Internationale Astronomische Union darf Sterne offiziell benennen. Und das tut sie niemals gegen Geld. Daran können auch Planetarien und Raumfahrer nichts ändern. Allerdings bieten Geschäftemacher Sterntaufen, Sternpatenschaften und ähnlichen Unfug an. Ihre Zertifikate bestätigen nur das eigene finanzielle Interesse. Dass sich das Hamburger Planetarium, das sich sonst der astronomischen Bildung verpflichtet fühlt, an so einem windigen Spektakel beteiligt hat, ist, hanseatisch formuliert, ein wenig unglücklich. Es steht inzwischen unter neuer Leitung. Udo Lindenberg hatte damals geäußert, eine Reise zum knapp 500 Lichtjahre entfernten Stern wäre extra cool. Der irdische Star hätte auch darum bitten können, den Stern Sirius-Komet zu nennen. Der ist mit 9 Lichtjahren Abstand viel näher und heller. Wer einem geliebten Menschen einen Stern am Himmel schenken will, kann das jederzeit tun. Eine selbstverfasste Urkunde ist kostenlos und genauso gültig. Denn der Sternenhimmel gehört keinem Unternehmen, er gehört allen Menschen.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.